Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Donnerstag, der 3. Juli 2025. Willkommen zum 47. Mikrogespräch. Heute wollen wir uns mit Newslettern beschäftigen und dazu begrüße ich recht herzlich Patrick Pehl. Patrick, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wer bist du und was machst du?
Ich bin Patrick Pehl. Ich arbeite seit gut 15 Jahren als Journalist, also in der Medienwelt hier in Berlin. Früher eigentlich fast nur im Bundestag, hauptsächlich im Bundestag. Und heute arbeite ich als Hauptstadtredakteur für die DFV Mediengruppe. Ein großes Verlagshaus, was sich eigentlich nur mit Fachmedien beschäftigt. Die größten, die man da kennt, sind wahrscheinlich Horizont oder vielleicht auch die Lebensmittelzeitung. Man kennt es dann manchmal aus dem ZDF. Ich habe hier mein Büro in der Bundespressekonferenz und schaue mir dann unter anderem auch mal an, was die anderen Fachmedienhäuser mit neuen Geschäftsmodellen so tun.
Und da sind wir ja schon beim Thema, ne? Also in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, aber ich würde so sagen so gefühlt 2-3 Jahre ist es her, da hat sich irgendwie der Newsletter erst über Substack, USA und so weiter so richtig als Medium, das man in seine Mediendiät, nenne ich es mal, einbaut, etabliert. Und dann in der Folge gab es immer mehr Fachnewsletter. Ne? Im Grunde hat das so mit Journalisten begonnen, die mal gesagt haben, okay, jetzt reicht's. Ich kann hier irgendwie die Sachen, die mir wichtig sind, nicht unterbringen. Ich mache jetzt mal ein Newsletter, ist dann erstaunlich gut gelaufen. Aber mittlerweile gibt es ja richtig Newsletter-Redaktionen, die quasi professionell, zumindest geben sie das vor, den einen oder anderen Themenbereich abdecken. War das eine okaye Zusammenfassung?
Ich glaube schon, ich stimme mit dem Zeitplan nicht so ganz überein. Also ja, es fing mit Journalisten an. Ich glaube, irgendwie der berühmte ist der des Journalisten, der damals Watergate aufgedeckt hat. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Und ansonsten würde ich sagen, seit Corona hat das vor allem so einen Schub gekriegt. Die Leute waren zu Hause, hatten, glaube ich, Zeit.
Sind schon und 5 Jahre?
Konnten. Ja, ja, okay. Würde ich so sagen. So mit Corona fing das an, da hatten sie Zeit und wollten sich dann eben auch ein bisschen fachlich informieren. Und ich glaube, damals waren die auch noch nicht so geschlossen. Also ich glaube, die waren schon noch ein bisschen zugänglicher.
Die Newsletter-Systeme.
Die Newsletter-Systeme und überhaupt die Newsletter. Da gab es da auch noch viele Freebies und es gab so kleine Redaktionen, die es mal versucht haben mit irgendwie, gib mir doch 20 Euro und dann kriegst du unsere Sonderauskopplung oder sowas. Und das haben dann irgendwann, glaube ich, auch die Verlage gemerkt. Oder eben spezialisierte Herausgeber. Pioneer gibt es, glaube ich, auch irgendwie seit 2000, mindestens mal seit 19.
Ja gut, wenn man Pioneer als Benchmark nimmt, das wäre ja dann Gabor Steingart gewesen, der beim Handelsblatt diesen Newsletter quasi aufgebaut hat und dann ein eigenes Medienhaus übergeführt hat. Ja, ich hatte den Anfang von Corona mehr so mit Podcast verbunden, das mag mit meinem persönlichen Erleben zusammenhängen. Mhm. Und dieses Aufkommen der Fachnewsletter, und damit meine ich jetzt, der letzte, der jetzt meines Erachtens nach so richtig versucht, auf den Markt zu drängen, ist die Süddeutsche. Die hatte ich dann irgendwann mal angeschrieben, wie viel wollt ihr denn so für euren Newsletter? Haben die mir zurückgeschrieben, 3.000 Euro im Jahr. Fand ich dann schon sehr ambitioniert, muss ich sagen. Aber so diesen Bereich, eher ab 2020.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und ich weiß gar nicht genau, wann die Süddeutsche da auf den Markt gekommen ist. Ich glaube, die sind auch schon ein bisschen länger dabei. So der letzte große Launch, der mir so im Kopf geblieben ist, ist Politico Deutschland. Die haben vor ungefähr einem Jahr angefangen. Ich glaube, die wollten auch ein bisschen an ihren sehr großen Erfolg in Brüssel anknüpfen und natürlich an ihren US-Erfolg. Springer hat die ganze Sache ja gekauft und eben auch Pioneer zu einem gewissen Teil mitbesitzt. Das heißt also, Springer hat da zwei sehr große Fachmedien bei sich im Portfolio, das ist Politico und eben Pioneer.
Ja, Springer ist ja da recht innovativ grundsätzlich. Also abseits dessen, was man vom Verlag halten mag, sind sie, glaube ich, schon bemüht, so die aktuellen Trends immer sehr emsig zu verfolgen und vorne dran zu sein.
Genau, und Springer hat da tatsächlich auch eine einigermaßen große Redaktion. Wenn man da mal Pioneer rauslässt, weil Politico, die sind ja so ein bisschen an der Weltredaktion angebunden. Mhm. Die wiederum hängen natürlich auch wieder ein bisschen mit der Bildredaktion zusammen. Und wenn man dann hier im Bundestag sitzt und sich so Fachdebatten mal anschaut, zumindest die großen oder auch bei Reden, die dann eben der Kanzler hält, da sitzen ja durchaus mal zu fünft oder zu sechst auf den Rängen. auch wenn es eigentlich von der Bundestagsverwaltung nicht gewünscht ist. Also da ist schon viel Manpower dahinter. Es ist nur die Frage, wie effizient diese Manpower eben auch benutzt wird.
Wenn wir jetzt über Fachnewsletter reden, dann müssen wir, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, über welche Form von Fachnewsletter, ne? Da merkt man, glaube ich, auch schon an unserer kleinen zeitlichen Differenz. Also dieses Aufkommen der politischen Fachnewsletter, die sehr emsig Berlin beobachten und das Treiben in Berlin. Das ist ja ein eher neueres Phänomen, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Zumindest dieses Allgemeinpolitische ist eher ein neueres Phänomen. Mhm. Es ist ein bisschen boulevardesk geworden. Ich habe neulich auch mit jemandem drüber gesprochen bei einer Veranstaltung und ich frage dann immer so, welche Fachmedien konsumiert ihr denn noch so? Und häufig wird halt gesagt, naja, wir haben halt diese Gratis-Newsletter im Abo oder wenn es mal so eine 1-Euro-Aktion gibt, dann holt man sich schon mal irgendwie so ein Fach-Newsletter rein, wie zum Beispiel auch Table. Aber ansonsten so eine richtig große Rolle spielt es zumindest in den Entscheidungsgremien, wie ich finde, nicht. Und diese richtigen Fachnewsletter, die dann eben Themengebiete wie Automobil oder ich glaube das Handelsblatt hat gerade einen Rüstungsnewsletter gestartet, ja. Die sind dann doch recht klein.
Wir reden jetzt über Newsletter, die allgemeinen Newsletter, das ist dann sowas wie Table Berlin zum Beispiel oder eben auch dieser Politico-Hauptnewsletter, der dann einfach quasi täglich versucht auf eine lockere Art und Weise, nennen wir es mal so, die deutsche Politik zugänglich zu machen und dabei doch recht feinkrisselig teilweise ist. Das wäre so das eine, ne?
Genau.
Und das andere wäre dann aber wiederum diese Vertiefung, was du gerade mit Handelsblatt Rüstungsnewsletter angesprochen hast, wo man sich dann tatsächlich einem einzigen Thema widmet und das dann als Newsletter quasi täglich zusammenfasst.
Na, eher wöchentlich, ne? Manchmal zweimal in der Woche.
Ich glaube, KI haben die noch. Bei Table ist es dann täglich, glaube ich, ne? Die Newsletter?
Bei den Fachnewslettern nicht. Die sind dann auch eher so zweimal die Woche.
Okay.
Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es welche gibt, die täglich da erscheinen, aber ich würde eher so sagen zweimal die Woche. Mhm. Ich glaube, das ist auch so getimt, dass sie sich halt nicht so gegenseitig kannibalisieren, weil man dann ja häufig auch Überschneidung in den Themengebieten hat. Also Europa zum Beispiel überschneidet sich ja sehr viel mit Handelspolitik und dann will man natürlich nicht, dass irgendwie am selben Tag zwei Newsletter mit derselben Nachricht aufmachen. Ich habe hier gerade so eine etwas ältere Übersicht von Table offen. Zum Beispiel der Agri-Food erscheint nur am Dienstag und der Afrika-Table nur am Dienstag und am Freitag und der Research-Table nur am Dienstag und Donnerstag, Security nur am Dienstag und am Freitag und der Berlin am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, aber nicht am Freitag.
Ja, irgendwie, also Dienstag ist so ein Tag, ne?
Mhm. Das kann ich, glaube ich, auch tatsächlich erklären, weil Dienstag finden in Berlin viele wichtige Konferenzen statt. Mhm. Und auch die Fachgremien im Bundestag und die Fraktionen treffen sich am Dienstag. Da sind auch die großen Pressekonferenzen in der Regel. Und wenn man dann morgens quasi die Agenda setzen kann mit seinen Überschriften, ist es, glaube ich, ein schlauer Tag einfach. Mhm. Und der andere Tag ist eben der Donnerstag, wo der lange, lange Sitzungstag ist, wo eben auch viele Sachen dann entschieden werden. Am Mittwoch haben wir dann das Bundeskabinett in Berlin. Und da ja eigentlich die Zielgruppe zumindest für diese Art von Publikation häufig die Politik oder auch Verbände sind, also Leute, die Business machen wollen, da sind das einfach die schlauen Tage.
Jetzt haben wir schon bei der Zielgruppe ein bisschen drüber geredet. Also theoretisch ist ja ein Fachnewsletter dafür da, sich an Fach Interessierte zu wenden. Also ich würde jetzt noch nicht mal sagen nur an Fachleute, sondern wenn er gut gemacht ist, auch an dem Thema Interessierte. Mhm. Ja, oder Analysten, die sich mit so einem Ding beschäftigen müssen oder wollen. Genau. Und sonst so ein Kram. Aber in dem Fall kann man das sagen, dass das hier auch so ist bei diesen Newslettern?
Ich habe nicht das Gefühl. Also ich glaube, man hat das mal so versucht zu starten. Vor allem bei Table hat man das, glaube ich, mal so versucht zu starten. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, eher so, die Zielgruppe ist Verbände, also Leute, die irgendwie Lobby machen und Politik. Ich glaube aber, die Politik ist gar nicht so hochinteressant für diese Newsletter, weil die Newsletter haben ja einen gewissen Preis. Mhm. Und diese Politikbüros, so nenne ich es mal, also Bundestagsbüros, Landtagsbüros, die haben gar nicht so die großen Budgets dafür. Das heißt also, man muss am Ende wahrscheinlich sowieso eine Freiausgabe abgeben. Von daher, ich würde sagen, das ist ein bisschen anders geworden. Ich glaube, die Zielgruppe für die Werbung ist die Wirtschaft und die Zielgruppe, die es lesen sollen, könnte die Politik sein. Aber nach allem, was ich so mitkriege, da guckt man halt auf die Überschriften.
Wer ist denn dann die Zielgruppe? Also die, die es liest?
Tja, das ist halt die Frage, von wo man drauf guckt, ne? Also ich würde ja vermuten, dass es, also die Zielgruppe sind eher die Vermarkter, die Leute, die da Werbung schalten sollen. Hm. Und dem muss man wiederum einfach bloß schmackhaft machen, dass die Politik es lesen würde. Und da sind wir dann, glaube ich, dann wieder bei diesen 1-Euro-Abos, die es dann speziell auch für diese Zielgruppen eben gibt, damit sie es abonnieren, damit man sagen kann, der ganze Bundestag liest Fachpublikation XY. Mhm. Das wiederum kann man dann den Werbeleuten geben und die haben dann natürlich wieder ein Interesse dran, da teure Werbung drin zu schalten.
Also jetzt ist mir aufgefallen, weil ich habe ja mal eine Zeit lang fast alle dieser Newsletter gelesen. Ich habe jetzt im Grunde eigentlich
wirklich auch gelesen oder nur abonniert?
Genau, gelesen. Also ich lese die. Also was ich abonniere, lese ich auch und wenn ich es nicht mehr lese, dann fliegt das Abo raus. Also ich habe die tatsächlich alle mal abonniert gehabt und gelesen und mein Problem mit diesen Newslettern war, und das galt für alle, also abgesehen von natürlich der sprachlichen Aufmachung, die mir so gerade so im Springer-Universum eigentlich fast nie gefällt und natürlich auch bei Politico für mich eher so, naja, also damit ist einfach nicht meine Sprache, die sprechen. Ich finde es auch inhaltlich jetzt nicht so dolle. Also ich bin jetzt am Ende bei Table Berlin hängen geblieben von diesen kostenfreien großen Newslettern, weil das finde ich sprachlich okay, aber ich muss sagen, also die Qualität, sobald es auch nur ein Ticken außerhalb der deutschen Befindlichkeiten geht, die nimmt massiv ab. Also sobald irgendwo ein Auslandsthema drin ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es entweder ideologisch gefärbt oder es ist fehlerhaft bearbeitet.
Ich glaube, das liegt daran, weil am Ende ja doch alle die gleichen Quellen benutzen. Auch diese Fachbriefings haben dann ja nicht die Riesenredaktion, die dann überall rumfliegt und hinfährt, sondern das sind ja am Ende doch Redakteure, die hauptsächlich in Berlin oder zumindest mal in Deutschland sitzen. Vielleicht noch eine Ausnahme mit Brüssel. Aber die reisen ja nicht wie so ein Paul Ronsheimer durch die Gegend und erzählen jetzt die super interessanten Insights, sondern die sitzen halt auch nur in Berlin. Die kennen sich zwar aus, die befassen sich schon lange mit einem Thema, die fliegen vielleicht auch mal mit dem Regierungsflieger irgendwo hin und die machen auch mal eine Pressereise. Aber die Hauptarbeit wird doch aus Berlin gemacht. Da gibt es einen Redaktionsleiter, der schickt seine, ich sag mal, kleinen Redakteure dann eben vielleicht mal zu einer Veranstaltung in Berlin. Aber diese kleinen Redakteure, die dann teilweise ja eben auch gar nicht in Vollzeit angestellt sind, die haben ja dann auch gar keine Lust, irgendwie mehrere Tage nach Polen zu irgendeinem super interessanten Fachmeeting zu fahren, weil das ist super aufwendig. Du bist weg von der Familie. Und ob man sich das dann eben auch für so ein Salär antut, ist ja die Frage. Oder man hat vielleicht sogar nebenan noch einen anderen Job, den man ausführen muss.
Werden die denn jetzt so schlecht bezahlt? Also Fachnewsletter hätte ich ja eher gedacht, da sitzen dann auch Fachleute, die entsprechend gut bezahlt werden.
Ich glaube, man füllt da viel Personal auf mit so Teilzeitstellen. Ab und zu sitzt ja mal bei Lanz jemand von Table. Und da schaue ich dann auch mal, was die denn noch so machen. Und häufig haben sie noch irgendwie einen Lehrauftrag an irgendeiner Universität oder arbeiten für eine zweite Redaktion. Und wenn man das dann natürlich über diese Masse des Personals macht, dann hat man natürlich das Problem, dass man da Halbtagsstellen hat. Und Halbtagsstellen haben dann, glaube ich, kein Interesse dran, irgendwie mehrere Tage am Stück weg zu sein.
Gut, jetzt fallen mir ja natürlich die Fehler auf, ohne dass ich auch in Polen war oder in Gaza vor Ort bin. Gut, ich wohne nebendran, aber vielleicht nochmal ein spezieller Fall. Aber mir fallen ja die Fehler nur dadurch auf, dass ich quasi ein sehr breites Medienspektrum jeden Tag lese und obendrauf noch Bücher und eine gewisse Vertiefung habe und dadurch dann erkenne, wenn einer Bullshit redet über zumindest Themen, in denen ich mich auskenne. Mhm. Also wenn da einer mit Lateinamerika anfängt, habe ich ja auch keine Ahnung zum Beispiel. Ja, oder wenn es dann so Richtung Afrika geht, bin ich auch nur rudimentär informiert. Aber da denke ich mir ja schon, also auch wenn da einer so eine Halbtagsstelle hat, also mit unseren Produkten hier, die wir haben bei den Mikroökonomen Foreign Times, da ist nicht mal eine Halbtagsstelle mitbezahlt von dem, was wir kriegen. Also da könnte man ja schon erwarten, dass man dann eine gewisse, entweder bessere Auswahl trifft oder irgendwie eine höhere Preise bezahlt. Aber da spricht dann scheinbar doch die Einnahmensituation dann dagegen.
Das ist das, was ich vermute. Also man kann das ja so ein bisschen gegenrechnen. Man kann mal schauen, wie viel Werbung hat zum Beispiel Table Briefings. Oder man kann sich auch überlegen, wie viel zahlt dann wohl am Ende die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wenn sie bei Politico oben diesen kleinen Banner hat. Das steht dann ja auch immer in den Mediadaten. Und wenn man das dann mal mit den Abos gegenrechnet, ich glaube, dann wird es halt schnell auch knapp. Und wenn wir dann wieder über Firmen wie Axel Springer reden, dann haben wir da, glaube ich, auch wieder das Problem Profitabilität. Das fließt in so einen Gesamtredaktionskontext ein. Da müssen Leute bezahlt werden und Leute sind sehr teuer. Arbeit ist das Teure, sagte mal jemand. Und wenn du dann noch irgendwie Gewinne abschöpfen willst oder vielleicht auch Investitionen machen möchtest oder vielleicht in ein neues Büro investieren oder so, dann bleibt da nicht mehr viel. Also es kann sich ja jeder so ein bisschen ausrechnen.
Gibt es denn zu viel von diesen Newslettern?
Das ist eine exzellente Frage. Die habe ich mir nämlich ganz groß und gelb markiert. Ich glaube, viele der Formate sind gut. Manche sind vielleicht besser als andere. Es gibt aber auf jeden Fall zu viele, würde ich auf jeden Fall sagen, weil am Ende sind die Nachrichten ja überall die gleichen. Und die Zielgruppe derer, die sie erreichen wollen, ist, glaube ich, auch deckungsgleich. Und dann haben wir noch das Problem, dass die Nachrichtenlage ja irgendwie dann doch wieder über Agenturen oder Pressemitteilungen abgedeckt wird. Das heißt also, die Informationslage ist die gleiche und dann am Ende ist wahrscheinlich nur die Einschätzung oder die Einordnung ein bisschen anders. Ich glaube, zwei von diesen Formaten reichen am Ende und wir brauchen nicht 5, 6 oder 7.
Ja, vor allen Dingen mit dann noch Fachnewslettern dahinter, ne?
Richtig. Also ich meinte tatsächlich auch die Fachnewsletter. Also wenn ich mir jetzt ein Fachnewsletter meinetwegen für Haushaltspolitik angucke, dann ist es am Ende immer die gleiche Information, egal ob da jetzt ein Pioneermann oder ein Politikofrau oder jemand von Table Briefings dabei ist oder von der SZ oder von der FAZ, die haben ja auch Briefings, oder meinetwegen auch jemand von der Handelsblatt oder vielleicht noch jemand vom Spiegel. Die Informationen aus dieser Veranstaltung sind am Ende ja die gleichen, also alle haben den gleichen Zugang. Man kann vielleicht nochmal ein anderes Zitat einfangen, weil man dann vor Ort ist, aber im Großen und Ganzen ist es die gleiche Information.
Aber was passiert denn dann mit den Produkten, die es schon gibt? Also wenn ich so ein Newsletter da hinsetze und sage, das ist ein Fachnewsletter, und dann müsste der sich ja schon differieren von dem, was ich in der Zeitung über den Haushalt schreibe, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben. Also da müsste ja in dem Fachnewsletter wirklich mehr stehen, als ich
das
in die
würde
Zeitung
man
schreibe.
Meinen?
Und das macht ja dann die Zeitung schlechter.
Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, da sind wir dann doch wieder irgendwie bei der Zielgruppe. Also eine Zeitung, meinetwegen die Welt oder auch die FAZ, die schreibt ja für ein breites Publikum. Also das muss auch Oma Erna verstehen und das muss auch irgendwie Henrike Schneidereit verstehen. Und bei den Fachnewslettern kann man, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker verdichten und man kann noch mal einen anderen Fokus setzen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel über den Haushalt mir was anschauen möchte, dann schaue ich natürlich mit meiner Fachbrille drauf und guck mir nicht den gesamten Haushalt an, sondern bloß den Einzelplan, der für mich wichtig ist. Und dadurch kriegt man dann schon eine gewisse Detailtiefe. Aber auch da in der Konkurrenz zwischen den Medien ist es ja wieder die gleiche Information. Also es ist am Ende die gleiche Information, wenn ich bei Pioneer mir die Information über den Haushalt des Rüstungssektors angucke. Es ist die gleiche Datengrundlage bei Handelsblatt und es ist die gleiche Datengrundlage bei Table. Also da sind ja keine Geheimbotschaften.
Ja, das würde jetzt dafür sprechen, dass wir dann demnächst eine Konsolidierung in dem Markt erleben, um da aus dem Mikroökonomen-Podcast daraus zu sprechen.
Würde ich auch denken. Also irgendwie muss da konsolidiert werden. Bei Table ist immer die große Frage, wem gehört es so richtig? Also da ist die Trafo Media Group ja dahinter. Da ist irgendwie so eine Assoziierung mit dem Tagesspiegel dabei. Man weiß nicht so richtig, wie die sich finanzieren. Man weiß nicht, ob sie wirklich profitabel sind oder da irgendwelche Quersubventionierungen drin sind. Man weiß auch nicht, ob das irgendwie so ein Startup-Ding ist. Man will es irgendwann verkaufen. Da ist dann ein bisschen die Frage, an wen noch ein drittes Fachmedienhaus braucht Springer, glaube ich, dann doch nicht. Man weiß es nicht. Also eine Konsolidierung wird es schon irgendwie geben. Ist nur die Frage, wie fusionieren die dann miteinander? Wird jemand komplett verschwinden? Wird jemand vielleicht auch irgendwie irrelevant? Oder suchen die neue Geschäftsfelder? Stellen die vielleicht einzelne Newsletter dann doch wieder ein und brauchen dann nicht mehr das gesamte Portfolio? Das ist am Ende die Frage.
Aber im Grunde wäre ja nur Table Media so richtig zum Verkauf. Der Rest ist ja irgendwie in den jeweiligen Redaktionen da mit assoziiert, integriert, sodass man eher sagen würde, die würden das Produkt einstellen.
Wahrscheinlich schon. Und du darfst ja nicht vergessen, es gibt ja nicht nur diese Newsletter von den Newsletter-Redaktionen. Es gibt ja auch noch so spezialisierte Medienhäuser, wie zum Beispiel im Agrarbereich gibt es den DFV, den Deutschen Fachverlag mit der Agrarzeitung. Dann gibt es den Landwirtschaftsverlag in München. Dann gibt es noch einen in Münster. Und die sind ja untereinander schon eine Konkurrenz. Und wenn da jetzt noch Fachbriefings dazukommen, also Newsletter-Briefings, da sieht die Welt dann doch irgendwie schon noch mal ein bisschen anders aus. Also der Medienkuchen bei der Zielgruppe, der wird ja nicht größer. Und ich kann ja auch nur eine bestimmte Anzahl von Medien irgendwie konsumieren als gewiefter Politiker oder als investitionsinteressierter Finanzhai. Da bringt es mir dann ja nichts, noch irgendwie in den 7. Newsletter, der mir dann doch am Ende das Gleiche erzählt, reinzuschreiben. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch irgendwann so Preiseffekte sehen, wenn überall die gleichen Informationen drin sind. Warum soll ich dann den teuersten nehmen und nehme ich einfach den billigsten? Oder ständig wechseln, wie beim Stromanbieter.
Wenn es ein Abo, besonderer Preis und ähnliches gibt. Ne? Genau. Aber wie sieht denn das mit den Fachverlagen aus? Die sind jetzt nicht in diesem Newslettermarkt tätig.
Nicht in dieser Form, weil die haben ja schon ein etabliertes Geschäft mit ihren häufig gedruckten Zeitungen und dann eben einem angeschlossenen Online-Dienst. Also da ist schon alles da. Und diese Newsletter, die dann da rausgeschickt werden, die sind häufig kostenlos, aber verweisen dann eben auf Artikel hinter der Paywall. Also da haben wir, glaube ich, ein klassisches Werbegeschäft dahinter, also so ein klassisches, ja doch ein Werbegeschäft. Ne? Also ich bewerbe meine Online-Artikel mit einem Newsletter. Das kennt man dann ja auch vom Tagesspiegel zum Beispiel. Also die gibt's schon, ich glaube aber, die spielen nochmal in einem etwas anderen Bereich. Die haben ein Problem, dass sie sich irgendwie digitalisieren müssen. Ich glaube, die müssen neue Vertriebswege erschließen, weil Drucken ist am Ende doch irgendwie auch ein Kostenfaktor und auch eine Einschränkung. Also ich sehe es auch bei uns. Wir drucken an einem Donnerstag und erscheinen an einem Freitag. Das geht bei so einem Fachmedium nochmal. Aber die News kommen dann häufig irgendwie am Dienstag. Das heißt also, wir haben die schon online. Es gibt noch einen Fachdienst, den der Deutsche Bauernverband quasi besitzt. Das ist AGE, eine Agentur. Agrareurop heißen die ausgesprochen. Die sind komplett hinter der Paywall und haben früher noch ein Printprodukt rausgegeben, was sie jetzt komplett eingestellt haben, also so schrittweise. Die haben halt irgendwann kein Layout mehr gehabt, sondern das wie so früher so ein Fax-Newsletter quasi rausgeschickt. Also Überschrift, Text, Bild, neue Seite, Überschrift, Text, Bild. Und auch das haben die mittlerweile eingestellt. Die sind nur noch online und ich glaube, da werden dann eben auch die guten alten Fachmedien hingehen, wie wir es auch bei den Tageszeitungen eigentlich schon sehen.
Also es wird dann ohnehin so eine Mischung aus Website, Newsletter, WhatsApp-Gruppen und was es da dann alles noch gibt.
Genau.
Und neu aufploppt. Ne?
Eine Sondersituation bei den Verlagen ist, glaube ich, schon, dass die in den etablierten Systemen drinstecken. Das heißt also etablierte Werbezyklen. Das bedeutet aber auch sowas wie die VG Wort hängt da noch mit drin als wichtiger Einnahmefaktor. Wir haben da noch so ein Problem mit dem Druck, wie gesagt, da muss man ab und zu auch mal die Druckerei wechseln. Das ist gar nicht so einfach, weil dann irgendwie wieder in Druckplatten gedacht werden muss, weil Rotationsdruckmaschinen gibt's in der Form nicht mehr. Es wird heute anders gedruckt, dann musst du entscheiden, ob du einen Offset-Druck machst. Da hängt viel dahinter.
Hast du denn das Gefühl, dass diese Newsletter da Geschäft abspenstig gemacht haben bei den Fachverlagen?
Die Fachverlage hatten, glaube ich, alle ziemlich viel Sorge, als das aufkam. Die haben auf der einen Seite die hohen Abo-Preise gesehen, die haben auf der anderen Seite die hohen Werbepreise gesehen. Und ich glaube, jeder Fachverlag hatte schon irgendwie auch versucht, dann in diesem Newsletter-Game mitzuspielen. Mir ist jetzt keiner wirklich bekannt, der das durchgehalten hat oder der das so richtig tut und da so Sondernewsletter rausgibt, sondern die sind dann doch irgendwie alle beim etablierten Geschäftsmodell geblieben, was, glaube ich, ziemlich profitabel ist, wenn ich das so betrachte.
Okay, aber dass sie jetzt da Abos verloren haben, weiß man nicht. Also durch die Newsletter.
Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also die Newsletter-Flut hat vielleicht insgesamt dann zugenommen, aber ich glaube, Abos durch die Newsletter wurden nicht verloren, höchstens eher durch diesen Medienwandel hin zu online, dass dort alles noch irgendwie verfügbar ist oder verfügbarer, was dann wiederum aber auch den Need nach Einordnung und vielleicht auch einem Zurücktreten und nach Fachwissen eben herauszieht, weil jemand, der dann da irgendwie Business machen will oder auch Politik, der kann halt nicht 100 Pressemitteilungen lesen, auch wenn die irgendwie im Internet zur Verfügung stehen. Die müssen halt kuratiert und aufbereitet werden. Und das ist, glaube ich, schon eine Art von Medien, die Fachverlage dann eben schon sehr gut können und gleichzeitig aber nicht diesen Abgabedruck also diesen Need der Abgabe mehr haben.
Ja gut, jetzt könnte man sagen, zusammenfassen kann die AI auch demnächst recht gut. Also kann sie eigentlich jetzt schon recht gut, nachdem was ich da so mit meinen Tests sehe.
Vermutlich.
Aber sie verliert natürlich noch viel Nuancen. Ne? Also der Wert von Fachpublikationen in meiner Wahrnehmung ist dann tatsächlich so, da geht es um Konnotation, Wahrnehmung von Details, die so eine AI rausfiltern würde, um schnell lesbar zu machen. Also in meiner Wahrnehmung würde dann sogar AI dazu führen, dass man eher noch mehr Fachpublikationen braucht als vorher, um überhaupt noch Sinn in diese Welt reinzubringen. Also im Grunde auch eher ein Plus für den Journalismus als ein Minus.
Ich denke auch, also die AI ist sicherlich eine große Hilfe, um sich so Themen zu erschließen. Ich glaube aber, um dauerhaft auf dem Laufenden zu bleiben, brauchst du schon noch Menschen, die eigene Erfahrungen machen, die die Erfahrungen wiedergeben und weitergeben, die vielleicht auch bei Veranstaltungen einfach dabei sind und Kleinigkeiten dann auch aufnehmen. Ich zum Beispiel sitze ganz gerne mal oben im Presserang in den Plenardebatten mit dabei, weil ich könnte es mir auch im Bundestags-TV angucken, aber das Bundestags-TV richtet eben die Kamera nur auf den Redner, nur auf den Bundestagspräsidenten oder macht mal einen ganz kurzen Schwenk. Ich sehe aber nicht, wie die Leute miteinander im Plenum sitzen. Ich sehe übers Bundestags-TV nicht, wer mit wem gerade tuschelt und ich sehe auch nicht, ob da jetzt jemand irgendwie aufgeregt ist oder ob der irgendwas nebenbei macht oder vielleicht auch welche Leute fraktionsübergreifend vielleicht mal schnell eine Absprache machen.
Aber damit sind wir ja schon wieder beim Thema Geld, ne? Mhm. Das ist für dich, wenn du das so tust, ein Zeitaufwand. Der muss ja, also den machst du sicherlich auch gerne und aus eigenem Interesse, aber am Ende muss der Teller ja gefüllt sein und die Wohnung bezahlt. Also Zeitaufwand bedeutet auch immer Geldaufwand für die Verlage. Das heißt, das kann man nicht mit so Halbtagsstellen kompensieren.
Ich glaube, sowas könnte man schon mit Halbtagsstellen kompensieren. Also man kann schon jemanden zu einer Plenardebatte hinschicken, die dann da irgendwie ja meistens ja doch nur am Mittwoch oder am Donnerstag stattfindet. Das heißt also, könnte man mit einer Halbtagsstelle machen. Das Ding ist dann halt, dass derjenige einen anderen Job hat und mit den Gedanken vielleicht noch woanders hängt oder dann eben den Termin am Dienstag, der nicht direkt im Plenum selbst stattfindet, nicht wahrnehmen kann oder nicht auf den Netzwerkabend gehen kann und sowas. Da dann wiederum eine menschliche Filterung sozusagen für sich selbst wahrnehmen kann, weil was ich am Ende dann aufschreibe, ist ja häufig so ein Kondensat aus dem, worüber ich mir vielleicht sogar wochenlang Gedanken gemacht habe und dann immer in so kleinen Stücken weitergekommen bin. Und das kann dann doch irgendwie die KI wieder nicht. Die KI kann vielleicht dann meine Gedanken wieder strukturieren, aber irgendwas braucht die KI. Die KI braucht Input von mir. Die KI braucht vielleicht ein Interview, was ich geführt habe. Und um dieses Interview zu führen, brauche ich wiederum ein fundiertes Wissen, um überhaupt die richtigen Fragen zu stellen. Also Fachjournalismus wird es schon geben. Ob es so viele Formate und so viele digitale Formate und so Eckenbrüller-Formate braucht, das ist die große Frage.
Was sind denn Eckenbrüller-Formate?
Naja, das kommt, glaube ich, aus dem Print. Das sind kleine Artikel, die nochmal sehr laut sagen, worum es gehen soll oder einfach einen Fakt in die Ecke, also aus der Ecke herausbrüllen sozusagen dem Leser entgegen. Also meinetwegen die sehr angespitzte Überschrift.
Um auf ein Fazit hinzuwanken bezüglich der Newsletter, das ist jetzt wahrscheinlich etwas, was da ist, was auch in irgendeiner Form überleben wird, aber ist das, was es quasi vorgibt zu sein, in mancherlei Hinsicht, ich will jetzt nicht sagen in allerlei Hinsicht, ein Fachnewsletter ist es halt eben auch nicht. Und das hat sich so in den letzten ein, zwei Jahren dann auch gezeigt und entsprechend entwickelt.
Ich denke da tatsächlich viel drüber nach und ich überlege immer, also ich komme immer zu dem Schluss, es sind am Ende doch irgendwie Publikumsmedien, die sich mit einem Thema befassen. Und da wird dann sehr holistisch auch mal geschaut und sehr breit und gar nicht so tief und dann wird an die Oberfläche geguckt und dann holt man sich vielleicht doch nochmal irgendwie einen Gastkommentar von einem Professor rein oder so. Aber ich glaube, es sind eher Publikumsmedien, die vorgeben, ein Fachmedium zu sein.
Was ja nicht verkehrt sein muss, ne? Will ich mal betonen an der Stelle. Ich glaube, auch dafür gibt es eine Nachfrage. Und wenn das dann quasi mehr in der Breite ist und sich die Leute dafür vertieft für Politik interessieren und mehr Wissen haben, ich glaube, ich kann das der Sache ja auch nur dienen. Jetzt haben diese ganzen Fachpublikationen auch angefangen, vielleicht als letzter Punkt, Podcasts zu machen. Da habe ich mal ein paar Mal reingehört und ich weiß nicht, ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ich fand das fürchterlich. Das hat auch überhaupt nichts mehr mit Fach zu tun gehabt. Das sind super kurze Formate teilweise, sehr boulevardesk in meiner Wahrnehmung. Also da habe ich mich schon über die Medienbruch dann auch gefragt, warum man dann nicht quasi das Fach da mehr reinbringt und eher in so eine Aufregerecke geht.
Ich würde vielleicht noch einen Punkt kurz loswerden wollen. Und zwar, ich glaube, das ist gar nicht so neu, dass man ein Publikumsmedium mit einer Themenseite bespielt. Das waren früher einfach die Zeitungsressorts. Da hast du da einfach eine Seite Politik, eine Seite Medien, eine Seite Wirtschaft, eine Seite Sport. Aber das Publikum ist halt irgendwie dann doch die ganze Stadt oder die ganze Region gewesen. Und das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber zu den Podcasts. Ich glaube, man kann einen Podcast auch sehr fachlich aufbereiten. Das macht ihr ja bei den Mikroökonomen zum Beispiel. Und ihr macht das ja auch sehr tief. Und manchmal höre ich da auch zu und denke mir, oh Gott, also da komme ich jetzt nicht mehr mit. Das kann man schon tun. Ich glaube aber, dieses Problem bei diesen, ich sag mal, professionell aufgesetzten Podcasts, wo dann eben auch ein Medienhaus dahinter steht, da ist dann wieder ein bisschen der wirtschaftliche Druck dahinter, weil man eben sagt, wir haben nur die und die Ressourcen, die könnt ihr einsetzen und wir brauchen auf der anderen Seite irgendwie maximale Klicks, damit wir Werbung drauf verkaufen können oder um unser Produkt möglichst relevant zu machen. Man sieht es, glaube ich, bei Table sehr intensiv. Die sind ja ständig in Talkshows zu Gast, also in Publikumstalkshows. Und da geht es, glaube ich, dann schon auch eher darum, dass man seine Marke bekannt macht, breit macht und gar nicht darum, dass man da jetzt irgendwie die Fachkompetenz drüber kommuniziert. Ich glaube, es ist sogar anders. Leute, die in diesen Positionen, zum Beispiel im Bundestag oder auch in Ministerien oder wahrscheinlich auch in Landtagen arbeiten, die freuen sich dann, wenn sie in den Newslettern oder den Podcasts einfach einen bestimmten Namen lesen, schicken das dann weiter und freuen sich darüber. Also im Prinzip auch wie bei einem Publikumsmedium. Ich glaube, man kann Podcasts schon sehr fachlich machen. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, darüber dann Geld zu verdienen.
Das wissen wir, aber es war ja auch eine bewusste Entscheidung, weil es das nämlich nicht gibt. Also mal so ganz simpel betrachtet.
Moment, was gibt es nicht? Podcasts, die Geld verdienen oder?
Beides. Nein, also es gibt Podcasts, die Geld verdienen. Das wissen wir ja. Es gibt gar nicht so viele, die Geld verdienen. Mhm. Zumindest aus eigener Kraft. Werbung würde ich dann nochmal gesondert betrachten. Weil das natürlich auch sofort ein anderes Genre ist, wenn du sagst, du machst Werbung und basierst dein Geschäftsmodell auf Werbung. Also dann kannst du nicht in eine gewisse Dröge reingehen bei manchen Sachen.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, aber es gibt nicht viele Podcasts, die wirklich fachlich orientiert sind, gerade so im Wirtschaftsbereich. Das war damals die Hauptmotivation, das zu machen. Und es gibt ein paar, immer wieder mal, die meisten leben nicht lange. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber grundsätzlich ist das ein sehr schwieriges Feld. Ich sehe viele Podcasts, die davon leben, dass sie Narrative weitergeben. Das ist gerade im englischen Sprachraum. Ich sehe viele Podcasts, die durch Aufregung ihre Erfolge erzielen oder halt eben durch die Personen und die kommunizierte Meinung dieser Personen. Also richtig fachlich? Also auch zum Beispiel, wenn man jetzt Anne Will anguckt, den Podcast, ne? Das ist ja auch quasi Table Media, was Table Media als Newsletter macht, ist das quasi als Podcast.
Das ist richtig. Ich glaube auch, der Aufwand bei Podcasts wird ziemlich unterschätzt. Also du hast einen hohen technischen Aufwand, auch wenn es alles leichter geworden ist, aber der Aufwand dahinter ist schon recht hoch. Dann musst du es irgendwie ansprechend präsentieren, dann musst du es ordentlich aufnehmen. Und ich glaube, das ist auch einfach eine Komplexität, die viele Macher von Podcasts dann unterschätzen.
Also ich kann da jetzt nur zustimmen. Wir machen ja alles selber hier intern, also ich. Von daher, ja, also der Zeitaufwand ist enorm. Wenn du dann natürlich noch anfängst mit Videos, wird es noch haariger. Das ist ja der neue Trend, den wir jetzt auch nicht mitmachen, aus genau diesem Grunde. Aber klar, also in dem Moment, wo du sagst, ich will kohärent etwas erklären, ist die Arbeit davor und die Arbeit danach im Schnitt, also den Podcast dann aufzunehmen, ist quasi die geringste Arbeit bei der Sache.
Richtig.
Wie kommen wir denn jetzt gut raus aus der Sache?
Also ich glaube, man kann so ein Fazit mal ziehen. Und zwar, ich glaube, diese Newsletter-Formate sind gekommen, um zu bleiben. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es so viele noch geben wird in 10 Jahren. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass Printverlage ein bisschen ihrer Bedeutung einbüßen müssen, wenn sie sich nicht transformieren. Und ich denke, ein sehr gutes Vorbild, wie man Wirtschaftlichkeit, aber auch einen hohen Informationsbedarf abzudecken, vereinen kann. Ich glaube, da muss man ausgerechnet zu Axel Springer gucken.
Oh, oh.
Ich glaube, die können Vorbild sein. Ich sag's nicht gerne, aber...
Nö, also ich glaube, dass sie auf einer geschäftlichen Ebene, also wenn man mal das Ideologische und Inhaltliche außen vor lässt, dass man auf einer geschäftlichen Ebene bei Axel Springer durchaus einen sehr großen Skill sieht. Aber eben auch das Wollen, das alles so umzusetzen und immer wieder auch die neuen Trends mitzumachen und nachzuverfolgen, auch auf das Risiko, dass man da scheitert, ne?
Ja.
Weil das ist ja das, wovor viele Angst haben. Und der Wille, also da muss man sagen, auf dieser geschäftlichen Ebene, da muss man das absolut anerkennen bei Axel Springer, ja.
Ich glaube, Axel Springer hat noch einen anderen schlauen Move. Die stellen nicht so sehr Personen in den Vordergrund, sondern, ja, außer Gordon Ripinski. Aber bei ihren Fachnewslettern, da stecken die schon eher so die Politico-Redaktion in den Vordergrund, nicht die Person. Die anderen wiederum stecken eher so ihre Redakteure oder ihre Redaktionsleiter in den Vordergrund, weil sie sich daraus, glaube ich, einen Kompetenzzuwachs erhoffen oder zumindest einen gefühlten Kompetenzzuwachs. Das wiederum bedeutet aber, dass diese Leute immer im Feuer stehen. Das heißt also, wenn du irgendwann mal einen Fehler gemacht hast, dann schlägt das alles bei denen auf. Das heißt also, die sind die ganze Zeit mit Nackschlägen beschäftigt. Und bei Axel Springer, wenn das dann eher eine Redaktion ist, dann fliegt das bei der Redaktion auf und dann kriegt die Redaktion vielleicht mal Dresche. Aber ich glaube, das führt dann auch eher dazu, dass es innerhalb der Organisation so eine Art Wagenburg-Mentalität gibt und dann macht man es einfach noch besser.
Das ist ein schönes Schlusswort. Mehr Axel Springer Wagen.
Damit möchte ich nicht zitiert werden.
Okay. Ich glaube, damit wären wir dann am Ende dieser Newsletter-Sonderfolge.
Ja.
Patrick Pehl, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.